Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, am heutigen Sonntagmorgen setzen wir unsere Predigtreihe über das Markus-Evangelium fort. Die Wortverkündigung am heutigen Morgen kommt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6, ab Vers 30 bis Vers 52. Also wir lesen ab Vers 30 bis Vers 52. Die Grundlage der Predigt wird dann sein, die Verse 45 bis 52. Markus Kapitel 6, ab Vers 30. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen: Kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen, und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort. Und die Leute sahen sie wegfahren, und viele erkannten ihn. Und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen, und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten: Dieser Ort ist einsam, und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und er nahm die Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Auch die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben 12 Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die 4. Nachtwache kommt er zu ihnen, auf dem See gehend. Und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und sie schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen: Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich. Und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Liebe Gemeinde, um was es in der heutigen Predigt gehen wird, ist von grundlegendster Bedeutung für unser Dasein als Gemeinde Jesu Christi. Am heutigen Morgen wird es um den Glauben an Jesus Christus gehen. Es geht um die Frage, welchen Platz hat Christus in unserem Vertrauen an ihn? Und ob wir Christus überhaupt vertrauen? Es geht darum, ob wir ein richtiges Bild davon haben, wer Christus ist. Und vielleicht auch darum, ob wir Christentum eventuell manchmal nur spielen wie ein Spiel, das keine größere Relevanz für unser Leben hat, als zum Beispiel alle anderen Freuden auch, die wir in unserem Leben so genießen. Sind wir es nicht, die Gott oftmals erklären wollen, wo es in unserem Leben lang gehen soll? Ist nicht oftmals unsere Arbeit, unser Geld oder unsere Altersvorsorge wichtiger als das, was wir über Jesus glauben? Glauben wir nicht sogar manchmal mehr an diese Dinge, als wir an Jesus glauben? Wenn Christus nicht mehr unser einziger Erlöser ist und wir nur an ihn glauben, wie als Mittel zum Zweck, ist Christsein dann für uns nicht nur ein Spiel? Oder ist es überhaupt mehr als ein Spiel? Gehen wir dann nicht in die Gemeinde, wie als wenn wir auf den Sportplatz gehen würden oder in den Kegelclub oder in den Schachclub? Ist unser Christsein dann nur eine Freude oder ein Zusatz zu unserem Leben, der es noch irgendwie schöner macht? Die Frage, die sich die Jünger hier in dieser Nacht auf dem See stellen mussten, die schon so viel mit Jesus erlebt hatten zuvor, das ist grundsätzlich die gleiche Frage, die wir uns noch heute stellen müssen. Wer ist dieser Jesus? Nehmen wir diesen Jesus ernst mit allem, was er über sich sagt? Glauben wir an diesen Jesus? Glauben wir diesem Jesus oder spielen wir einfach nur? Und was dieser Glaube an Jesus Christus bedeutet, das will ich euch heute in drei Punkten verkündigen. Der erste Punkt ist, der Glaube an Jesus Christus duldet keine falschen Erlöser. Das sind die Verse 45 und 46. Der zweite Punkt ist, der Glaube an Jesus Christus offenbart den Gott Israels. Das sind die Verse 47 bis 51. Und der dritte Punkt ist, der Glaube an Jesus Christus ist mehr als nur ein Erstaunen. Die Verse 51 bis 52. Also nochmal, der Glaube an Jesus Christus duldet keine falschen Erlöser. Die Verse 45 und 46. Der Glaube an Jesus Christus offenbart den Gott Israels, die Verse 47 bis 51. Und der Glaube an Jesus Christus ist mehr als nur ein Erstaunen, die Verse 51 bis 52. Komme zu meinem ersten Punkt. Der Glaube an Jesus Christus duldet keine falschen Erlöser. Vor 2 Wochen stand ich schon mal hier und habe über den Abschnitt gepredigt, den wir vorhin gelesen haben, die Speisung der 5000. Wir haben damals gehört, dass das Mahl, das Jesus hier feiert, das er hier mitten in der Wildnis gab für die 5000 Menschen, vor allen Dingen eine Sache klar machen sollte. Es geht bei dem Brot, das Jesus gibt, nicht um das Brot, das die Menschen einfach satt macht. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass Jesus an diesem Tag sagte: Ich bin das Brot des Lebens. Jesus wollte durch dieses Mahl etwas über sich selbst aussagen. Er wollte sagen, dass er das Brot des Lebens ist. Dass so wie das Volk Israel in der Wüste von Gott versorgt wurde mit dem himmlischen Brot, so ist Jesus unser Brot, das wir essen sollen, an den wir glauben sollen. Jesus gibt nicht nur Brot vom Himmel, Jesus ist das Brot vom Himmel und er will, dass wir an ihn glauben. Glauben daran, dass sein Leib gebrochen wurde um unserer Schuld willen, um unsere Sünde, die wir gegen Gott begangen haben, zu bezahlen. Wenn Jesus uns im Johannesevangelium sagt, dass er uns Speise geben wird, die ewig satt macht, dann spricht er davon, dass wir an ihn glauben sollen, damit wir mit Gott versöhnt werden. Wir haben in der Schriftlesung gehört, dass die Speisung der 5000, die diesen unglaublich wichtigen Punkt über Jesus macht, dem Ereignis direkt vorausgeht, über das ich heute predige, wie Jesus auf dem Wasser geht. Ich will noch einmal auf das Johannesevangelium zurückkommen. Dort lesen wir nämlich, dass die Menge, die an dem Abend da war, diese 5000, dass die Jesus zum König machen wollte, weil er ihnen etwas zu essen gab, weil er ihnen Brot gab. Sie verstanden nicht das, was Jesus wirklich von ihnen wollte. Er wollte, dass sie an ihn glauben. Es ist gut, dass wir 4 Evangelien haben, da die Augenzeugen, die diese Ereignisse aufgeschrieben haben, sich oftmals sehr gut ergänzen. Wenn wir Markus und Johannes nebeneinander lesen, dann wird uns Folgendes klar. Es ist der gleiche Abend, an dem diese Speisung der 5000 geschieht, an dem auch die Menge Jesus zum König machen will. Und dann flieht Jesus vor dieser Menge an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Die Heilige Schrift zeigt uns ja außerdem in den Versen 45 und 46, dass Jesus seine Jünger erst nötigt, in das Boot zu steigen und wegzufahren, bevor er die Menge entlässt und sie dann auf, und sich dann auf einen einsamen Berg zurückzieht, um zu beten. Die Abfolge ist also klar. Erst speist Jesus die 5000, dann geschieht der Wunsch der Menge, Jesus zum König über Israel zu machen, dann fordert Jesus auf, seine Jünger wegzufahren, dann schickt er die Menschenmenge weg und dann zieht er sich zurück auf den Berg, um zu beten. Was jetzt in diesen Versen ganz stark ins Auge springt, ist, dass Jesus, dass es hier heißt, sogleich nötigte Jesus, seine Jünger in das Schiff zu steigen. Jesus hat eine gewisse Eile, seine Jünger wegzubringen von diesem Ort, an dem die Menschen an einen falschen Jesus glaubten. Doch wie meine ich das? Die Leute wollten nicht hören, was Jesus zu sagen hat. Sie wollten nicht an ihn glauben als das Brot des Lebens und als denjenigen, der sein Leben für sie hingibt, damit sie von ihrer Schuld befreit werden, damit sie mit Gott wieder versöhnt werden können. Die Menge wollte ein Leben in Freiheit und in Auflehnung gegen die Römer und gegen ihren falschen König Herodes. Und dabei war Jesus für sie nur Mittel zum Zweck. Sie glaubten vielleicht eine ganze Menge über Jesus, zum Beispiel, dass er Wunder tun konnte, dass er Brot vermehren konnte, dass er ein Prophet war, aber sie glaubten nicht an Jesus. Für sie war Jesus nicht ihr Erlöser und sie hatten ein falsches Verständnis davon, wer Jesus eigentlich ist. Und aus dieser Situation will Jesus seine Jünger so schnell wie möglich wegbringen. Das Spannende ist, dass wir aus Vers 52 wissen, dass das Herz der Jünger noch immer verhärtet war. Wie leicht hätten denn die Jünger diesem Irrglauben anheimfallen können, dass Jesus nur ein Prophet ist, dass er ihnen nur Brot geben sollte, dass er nicht ihr Erlöser ist, dass er nur ein irdischer König ist, der ihnen irgendwie das Leben schöner machen soll, dass er nur Nahrung gibt. Und Jesus wollte seine Jünger vor dieser Irrlehre schützen und deshalb nötigte er sie so schnell wegzufahren. Er wollte, dass sie nicht mit diesen Leuten zu tun haben, die so getan haben, als wäre Jesus nicht das, was er über sich selbst sagt und nicht das, was er mit seinen eigenen Taten ausweist. All die Wunder, die er tut, die Speisung der 5000, das zeigt, wer Jesus ist und nicht, dass er nur Mittel zum Zweck ist. Ja, Jesus wollte, dass seine Jünger über ihn erstaunt sind, dass sie schier umgehauen werden von dem, was er tat. 5000 Menschen satt machen, Kranke heilen, Tote auferwecken und wie wir gleich noch sehen werden, auf dem Wasser gehen. Aber Jesus wollte weit mehr als das. Jesus wollte, dass seine Jünger an ihn glauben, dass er das Brot des Lebens ist, dass er es nicht nur gibt. Und deshalb versuchte er sie so schnell wie möglich dort wegzubringen. Deshalb nötigte er sie, in das Boot einzusteigen und wegzufahren. Und das Gleiche will Jesus für uns auch heute. Er will, dass wir an ihn als unseren Erlöser glauben. Dass wir nicht nur glauben, dass er uns mal irgendwie helfen kann, wenn wir zum Beispiel hungrig sind. Jesus ist unser Erlöser, er ist nicht Mittel zum Zweck. Versteht ihr? Wenn ich zu Jesus bete, dass er mir zum Beispiel durch mein Studium hilft, dass er mir viel Erfolg schenkt, dass ich eine tolle Stelle bekomme, aber gleichzeitig dann mein Erfolg mein Lebensinhalt wird, meine Stelle, meine akademische Laufbahn mein Lebensinhalt wird, dann ist Jesus für mich nur noch Mittel zum Zweck. Dann ist meine Arbeit meine Erlösung. Aber nicht mehr Jesus. Da bin ich genau wie die, die Jesus nur zum König machen wollen, weil sie sich davon etwas anderes erhoffen, als Jesus wirklich zum König zu haben. Jesus fordert uns auf, dass er unser Lebensinhalt ist, dass wir für ihn leben und vor allem, dass wir an ihn glauben. Dass wir glauben, dass er unser Erlöser ist, der für uns an einem Kreuz starb. Und nicht nur das, er will, dass wir auch so leben, als ob wir das glauben würden. Diejenigen, die Jesus nur als Mittel zum Zweck benutzen, das sind die, die Christentum spielen. Leben wir für Christus, können wir mit Paulus sagen, Christus ist unser Leben und Sterben ist unser Gewinn? Halten wir uns fern von der Irrlehre, so wie Christus seine Jünger ferngehalten hat vor der Irrlehre darüber, wer er ist? Halten wir unsere Kinder fern davon? Achten wir darauf, dass solche Öllehre nicht in unsere Gemeinde einbricht? Wenn falsche Erlöser zu unserem Erlöser werden, dann sieht es finster für uns aus. Es gibt ganze Kirchen auf dieser Welt, ganze Gemeinden, für die Christus nur noch Mittel zum Zweck ist. die meinen, Christus würde sie reich machen, sie gesund machen, ihnen viel Freude schenken im Leben, die von Jesus eigentlich nur Erfolg und Geld wollen, Glück oder Gesundheit. Diese Menschen unterscheiden sich nicht von der Menge hier, die Jesus einfach nur wollen, weil er ihnen Brot gibt. Und Jesus schickt die Leute weg. Er entlässt sie und flieht vor ihnen auf einen einsamen Berg, um zu beten. Wenn wir in der Bibel davon lesen, dass Jesus sich auf einen einsamen Ort zurückzieht, um zu beten, dann ist das meistens in einer sehr dramatischen Situation, zum Beispiel im Garten Gethsemane. Und auch hier ist es dramatisch. Die gesamte Volksmenge hat Jesus abgelehnt. Sie wollten ihn zum König machen. Und Jesus steigt auf diesen Berg, um zu beten, und er drückt damit aus: Ich bin nicht euer irdischer König, ich bin der Sohn Gottes. Und sagt an mich glauben als Erlöser. Es ist wie, als der Satan ihn versucht hat, alle Königreiche der Welt zu beherrschen. So wird Jesus hier von der Menge versucht. Wir machen dich zum König, weil Jesus hat einen anderen Auftrag. Jesus will nicht König sein, Jesus will ihr Retter sein, ihr Erlöser. Und deswegen schickt er die Menschenmenge weg, schickt seine Jünger weg, um sie vor der Menschenmenge zu bewahren und zieht sich auf einen einsamen Berg zurück, um zu beten. Der will seinen Jüngern dann zeigen, dass er nicht nur Mittel zum Zweck ist. Und deshalb passiert ab Vers 47 etwas unglaublich Großes. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Der Glaube an Christus offenbart den Gott Israels. Verse 47 bis 51. Liebe Gemeinde, Jesus hat seine Jünger so schnell wie möglich weggeschickt, in einem Boot nach Bethsaida. Das lesen wir in Vers 45. Das Wunder der Vermehrung von Brot und Fisch geschah wahrscheinlich an der Nordostseite des Sees. Bethsaida liegt an der Nordwestseite. Das heißt, es ist schon Abend, es ist dunkel, die Jünger sollen im Boot von der Nordost- nach der Nordwestseite fahren. Und wahrscheinlich, das sind erfahrene Ruder, das sind Fischer, die ihr ganzes Leben am See Genezareth verbracht haben, wahrscheinlich wollten sie an der Küste entlang rudern, ziemlich nah an der Küste, um sich nicht zu verirren, und eben in Bethsaida anzukommen. Wenn man die Strecke an dem Ufer entlang geht, von ungefähr dem Ort, wo die Fischvermehrung stattfand, nach Bethsaida, sind das ungefähr 8 Kilometer. Das ist für erfahrene Ruder nicht allzu weit. Das kann man eigentlich in einer relativ absehbaren Zeit schaffen. Dennoch fängt Vers 47 an, damit zu erklären, dass das Boot mitten auf dem See ist. Warum ist das so? Der See Genezareth ist noch heute dafür bekannt, dass gerade im Frühling sehr schnelle und starke Nordostwinde aufziehen können, die das Boot auf seiner Route von der Nordostlinie zur Nordwestlinie hätten abtreiben können, mitten auf den See hinaus. Die das Boot mitten auf den See getrieben haben. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, die Jünger hatten ungefähr 8 Kilometer zu rudern, dann waren sie mitten auf dem See schon 8 Kilometer gerudert, waren aber immer noch 8 Kilometer von Bethsaida weg. Also sie hätten viel, viel weiter rudern müssen. Und dieser Wind, dieser starke Wind aus Nordosten, der ist noch heute gefährlich auf dem See. Und der fegt über den See hinweg und die Jünger befinden sich mitten in der Nacht auf diesem See und sie sind in Gefahr. Und Jesus, wir erfahren, dass Jesus allein ist auf dem Berg und er betet. Die Jünger sind auf dem See, Jesus ist auf dem Berg. Und dann kommen wir zu Vers 48 und dann heißt es dort, er sah sie, er hat sie gesehen. Man muss sich vorstellen, es ist dunkel. Die Jünger sind mitten auf dem See, er ist auf dem Berg, wie kann er sie sehen? Jesus ist mehrere Kilometer entfernt auf einem Berg und dennoch sieht Jesus sie. Warum ist das so? Es ist wegen Jesu Allwissenheit. Was in den folgenden Versen passiert, ist der Bericht über eines der bekanntesten Wunder in der Bibel, dass Jesus auf dem Wasser geht. Ich habe vorhin gesagt, dass Jesus seinen Jüngern in dieser Nacht zeigen will, warum er nicht nur einfach Mittel zum Zweck ist, warum er nicht einfach zum irdischen König gemacht werden sollte, weil er ja schon längst König über die ganze Welt ist. Es heißt hier, dass sie beim Rudern Not litten wegen des Windes. Die Jünger befinden sich hier in großer Gefahr. Es ist mitten in der Nacht und sie finden sich so verloren, mitten auf dem See wieder. Und dann kann man ja die Frage stellen, wer kam eigentlich auf die Idee, mitten in der Nacht noch über den See zu fahren. Richtig, es war Jesus' Idee. Sie haben seine Anordnung befolgt und sie befinden sich jetzt in Gefahr, weil sie ihm gehorcht haben. Es gibt ja einige Christen, die glauben, dass wenn wir Jesus gehorchen und ihm folgen, dass es uns dann immer gut gehen wird. Dass wir immer ein rosiges Leben haben werden. Die Jünger erlebten in dieser Nacht etwas ganz anderes auf diesem See. Ich bin mir sicher, dass sie große Angst hatten. Erfahrene Ruderer, die abgedriftet sind und die ganze Nacht rudern und nicht vorwärts kommen. Es war schon die vierte Nachtwache. Das ist zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Wenn sie abends losgefahren sind, haben sie mehrere Stunden gerudert. Hatten schon die ganze Nacht gepaddelt. Sie waren immer noch draußen, es war immer noch dunkel. Warum macht Jesus das mit ihnen? Warum lässt er sie so lange auf dem See paddeln? Und die Antwort ist schier absurd. Es ist Jesu Gnade. Es ist seine reinste Gnade und es ist sicherlich unbequeme Gnade. Keine Frage. Aber es ist Gnade. Die Frage ist, trauen wir Gott zu, dass er auch in den schlimmsten Zeiten unseres Lebens und in den Situationen von größter Angst uns führt und lenkt, um uns dadurch zu verändern? Glauben wir, dass wir im Leid geformt werden, dass wir im Leid das werden können, was wir sein sollen, nämlich Menschen, die einen noch tieferen Glauben an Jesus Christus haben, Menschen, die an seinem Reich mitbauen wollen und seinen Namen groß machen wollen, Menschen, die Jesus nicht nur als Mittel zum Zweck haben wollen, sondern ihm wirklich dienen wollen? Und genau diese Gnade hat Jesus hier für seine Jünger in dieser Nacht mitten auf diesem See. Nach dieser Nacht wird nichts mehr sein, wie es zuvor war. Diese Nacht veränderte die Jünger so sehr, dass Petrus am nächsten Tag über Jesus bekennen wird, das wissen wir auch aus dem Johannesevangelium, du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Diese Nacht wird die Jünger im Gegensatz zu der Menge so verändern, dass sie an Christus glauben und nicht mehr nur zum Mittel als, nicht nur als Mittel zum Zweck missbrauchen. Es wird noch dauern, es wird nicht sofort eintreten, aber diese Nacht hat die Jünger verändert. Und warum? Weil Christus ihnen in dieser Nacht den Gott Israels offenbart, weil er ihnen in dieser Nacht zeigt, dass er in der Vollmacht dieses Gottes kommt, dass er selbst dieser Gott ist. Doch wie geschieht das? In Vers 48 lesen wir, er wollte an ihnen vorübergehen. Was bedeutet das? Wollte Jesus eigentlich erst an ihnen einfach vorbeigehen? Und es war reiner Zufall, dass sie sich auf dem See getroffen haben? Nein, sicherlich nicht. Doch was bedeutet es, dass Jesus an ihnen vorübergehen will? Aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose, wissen wir, dass Mose, nachdem er das Volk aus der Knechtschaft in Ägypten geführt hat, Gott sehen wollte. Er wollte seine Herrlichkeit sehen. Und er fragt Gott, ob er seine Herrlichkeit sehen darf. Und Gott zeigt sich Mose jedoch nicht direkt. Er zieht an Mose vorüber. In 2. Mose, Kapitel 33, in den Versen 20 bis 22, lesen wir: Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch sprach der Herr: Siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Beim Propheten Elia ist es genau das Gleiche. Gott zieht auch an ihm vorüber, als er seine Herrlichkeit offenbart. In 1. Könige 19, Kapitel 11, 1. Könige 19, Vers 11 lesen wir, Gott spricht zu Elia: Komm heraus und tritt auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben. Der Herr war aber nicht in dem Erdbeben. Dass Jesus an seinen Jüngern vorübergehen will, heißt nicht einfach, dass er in ihnen vorbeigehen will. Er will zeigen, wer er ist, nämlich derjenige, der auch im Alten Testament seine Herrlichkeit im Vorübergehen zeigt. Und genauso tut es Jesus hier auch. Ein zweiter wichtiger Punkt. Jesus geht auf dem Wasser. Im Buch Hiob sagt Hiob Folgendes, um die Allmacht Gottes auszudrücken. In Hiob Kapitel 9, in den Versen 8 bis 11 lesen wir über Gott. Er allein spannt den Himmel aus und schreitet auf Meereswogen einher. Er macht den großen Bären, den Orion, das Siebengestirn samt den Kammern des Südens. Er tut große Dinge, die unerforschlich sind, und Wunderwerke ohne Zahl. Siehe, er geht an mir vorüber, und ich sehe ihn nicht. Er zieht vorbei, und ich bemerke ihn nicht. Jesus tut das Gleiche, was Gott im Alten Testament tut. Er geht auf dem Wasser. Er offenbart seine Herrlichkeit im Vorübergehen. Doch jetzt setzt Jesus noch einen drauf. Jetzt macht er es unzweifelhaft klar. Die Jünger befinden sich in diesem Sturm. Sie sehen Jesus nicht. Trotz all ihrem Wissen über das Alte Testament, über Jesus, verstehen sie nicht, was gerade passiert. Sie haben Angst, sie schreien laut. Sie meinen, ein Gespenst zu sehen. Sie sehen nicht Jesus, sie sehen einen Geist. Und Jesus muss ihnen klar machen, was gerade passiert. Er hat es schon so stark gemacht mit seinem auf dem Wasser gehen und in diesem Vorübergehen. Aber jetzt in Vers 50 lesen wir, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, seid getrost, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Ich bin es. Ich bin. Ich bin, der ich bin. Wer ist derjenige, der auf dem Wasser geht? Wer ist es, der seine Herrlichkeit im Vorübergehen offenbart? Wer ist der, der Kranke heilt, der Tote auferweckt, der Brot und Fisch vermehrt? Wer ist der, der die Macht hat, Sturm und Wellen zu kontrollieren? Wer kann der Natur sagen, was sie tun soll? Wer kann denn in Vers 51 in das Boot steigen und den Sturm sofort stillen? Ist das nicht der Gleiche, der sein Volk rettet und sich seinem Volk mit dem Namen Ich Bin vorstellt? Als Mose am brennenden Dornbusch stand, fragte er Gott, was denn sein Name sei, in welchem Namen er denn gesandt ist. Mose antwortet ihm, sag zu ihnen, Ich Bin hat dich gesandt. Und Jesus sagt auch hier, seid getrost, ich bin. Fürchtet euch nicht. Im Sturm und im Chaos, in der Unterdrückung des Volkes Gottes, da war Ich Bin da. Da hat er sein Volk gerettet und sie aus Ägypten herausgeführt. Und in dieser Nacht, auf diesem Boot, in diesem Sturm, auch da ist Ich Bin da. Jesus kommt ihnen auf dem Wasser zu Hilfe. Er sieht sie schon vorher in seiner Allmacht. Und wie Gott durch den Propheten Jesaja im Alten Testament sagt, fürchtet dich nicht. So sagt Jesus hier zu seinen Jüngern, fürchtet euch nicht, ich bin. Es ist der Ich Bin, der in dieser Nacht kommt. Es ist der Gott Israels. Es ist der König der ganzen Welt. Und die Jünger sind, sind auf diesem See in dieser Nacht in allergrößter Not, damit sie genau das verstehen. Jesus handelt in Gnade mit ihnen. Er will, dass sie an ihn glauben. Er will, dass sie sein Königreich in dieser Welt aufbauen. Und auf der anderen Seite des Sees, da wartete schon wieder die Menge und sie wollte von Jesus wieder Brot haben. Sie wollte ihn schon wieder zum König machen. Aber diese 12 Männer in diesem Boot, von denen wollte Jesus etwas anderes. Von denen wollte er, dass sie an ihn glauben. Und deshalb führt er sie in dieser Nacht auf diesen See. Deshalb lässt er sie die ganze Nacht paddeln und führt sie in allergrößte Not, damit sie verstehen, dass Jesus eben wirklich derjenige ist, der sagt, ich bin. Das ist es, was Jesus ihnen zeigen will. Jüngerschaft ist für die Jünger in dieser Nacht kein Spiel. Christentum ist kein Spiel. Es ist bitterer Ernst. Sie sind in dieser Nacht in größter Todesgefahr, damit sie eines lernen. Der Glaube, den sie haben, sollte an Jesus sein. Und wie ist das mit uns? Wollen auch wir an Jesus glauben? Wollen auch wir glauben? Sind wir auch bereit dafür, dass wir verändert werden, in unserem Glauben in Stürme hineinzugehen? Sind wir bereit, eine Nacht durchzurudern? Die Jünger waren an diesem Tag, in dieser Nacht, an einem wichtigen Moment auf ihrer Reise mit Jesus angelangt. Während die Menge Jesus ablehnte, kümmerte sich Jesus selbst darum, dass sie glauben würden. Bitten wir Jesus um diesen Glauben? Wollen wir denn von ihm verändert werden? Wollen wir diese Begegnung mit Jesus, die auch wehtun kann und auch unbequem sein kann, aber damit wir glauben? Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Der Glaube an Jesus oder der Glaube an Christus ist mehr als nur ein Erstaunen. Die Verse 51 und 52. Mein letzter Punkt ist zugleich mein wichtigster. Ich möchte, dass wir verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Erstauntsein und Glauben. Warum sage ich das? In Vers 51 heißt es, dass sich seine Jünger über die Maßen erstaunten. Was Jesus tat, hat sie ins Staunen gebracht. Sein Auftreten als der Ich Bin, als Jahwe, als der Gott Israels, wie er den Sturm gestillt hat, wie er auf dem Wasser gegangen ist, das alles hat sie ins Staunen gebracht, in Zuckung versetzt. Aber der Punkt ist am Ende der, ich kann über etwas erstaunt sein, ohne daran zu glauben. Ich kann darüber erstaunt sein, wie Motorradfahrer bei einem Motorrad-Grand Prix mit wahnsinnigen Geschwindigkeiten in Kurven fahren und trotzdem sicher sind, wie ihre Schutzkleidung so stabil gebaut ist, dass selbst wenn sie stürzen, sie sich nichts Ernsthafteres tun. Und trotzdem würde ich niemals auf so ein Motorrad steigen und ein Motorrad-Grand Prix fahren, weil ich nicht daran glaube, dass dieser Schutzanzug mir im Ernstfall wirklich helfen könnte. Ich bin zwar erstaunt über das, was die Technik so leisten kann, aber ich glaube nicht daran. Das Problem hier in Vers 51 und 52 ist, dass die Jünger zwar erstaunt sind, aber nicht verständiger geworden. Und wie ist das denn bei uns? Ich habe über Veränderungen gesprochen, die wir als Christen anstreben sollten. Wie wir uns wünschen sollten, dass Jesus uns verändert, auch wenn es unbequem wird. Ich habe am Anfang darüber gesprochen, dass wir im Christentum nicht spielen dürfen, denn es ist kein Spiel, was wir hier in der Gemeinde tun. Wenn der Glaube uns nicht verändert, beziehungsweise wenn wir nicht so an Jesus glauben, dass es uns verändert, dann ist doch alles, was wir hier tun, irgendwo umsonst. Dann ist der Glaube tot, wenn er uns nicht zu Jüngern macht. Menschen, die Christus nachfolgen. Der Glaube ist nämlich mehr als nur erstaunt sein. Erstaunt sein kann ich auch in jedem Spiel. Der Glaube ist das, worauf ich meine Hoffnung setze. Der Glaube ist das, was mein Leben bestimmt. Die Volksmenge hatte ihre Hoffnung auf das Brot gesetzt, auf die Nahrung, auf die Freiheit von den Römern. Jesus war für sie nur Mittel zum Zweck. Die Jünger im Boot haben in dieser Nacht auch noch nicht angefangen zu verstehen, was es heißt, zu hoffen, dass Jesus ihnen helfen würde. Sie sahen nur das Gespenst, trotz allem, was Jesus getan hat. Und wir müssen aufpassen, dass wir keine Gespenster sehen. Die Wahrheit ist doch, wir können jeden Sonntag in die Gemeinde gehen, wir können jeden Tag Bibel lesen, wir können auf tolle christliche Konferenzen fahren, bibeltreue Konferenzen. Und das sind alles sehr, sehr gute Sachen. Aber wenn wir Jesus nicht glauben, wenn wir nicht an ihn glauben, dann sind seine Worte für uns nur, als würden wir ein Gespenst sehen. Dann sehen wir nicht den Gott Israels, der auf dem Wasser läuft. Dann sehen wir nicht den Gott, der sein Volk beschützt. Dann sehen wir nicht in der Finsternis, dass Gott uns wirklich helfen kann, dass wir Glauben haben, der uns verändert. Echter Glaube macht, dass wir Jesus sehen und nicht das Gespenst. Ich persönlich liebe es, mich mit Theologie zu befassen. Ich liebe es, über gute Theologie nachzudenken und ich bin oftmals stolz über mein eigenes Wissen. Und wenn meine Beschäftigung mit Theologie mich dazu bringt, stolz zu werden, mich nicht zu verändern in meinem Glauben, wenn ich mich mit Gott beschäftige und es gar nichts verändert bei mir, dann läuft doch irgendwas schief. Wir lesen hier an jedem Sonntag das Gesetz Gottes und wir erkennen darin, was Gott von uns will. Und wenn unser Glaube uns nicht dahin verändert, dass wir auch mehr das wollen, was Gott von uns will, dann läuft unserem Glauben irgendwas schief. Was ist dann überhaupt unser Glaube? Ich habe am Anfang gesagt, dass es in dieser Predigt ja gerade um Glauben gehen soll. Die Jünger brauchten in dieser Nacht einen Glauben, der sie dazu befähigt, in dem Sturm zu verstehen, wer Jesus ist. Die Menge hätte an diesem Tag einen Glauben gebraucht, der sie dazu bringt, Jesus nicht nur als einen irdischen Herrscher zu sehen, als ein Mittel zum Zweck, sondern als das Brot des Lebens selbst, als derjenige, an den sie glauben sollten. Und den Glauben hatten sie nicht. Doch was ist die Begründung, die wir hier dafür finden, dass die Jünger unverständig sind? Es ist das Herz, das verhärtet war. So lesen wir in Vers 52. Das Herz ist das Zentrum des Denkens, des Fühlens und des Seins. Und dass ihr Herz verhärtet war, bedeutet so viel wie, dass ihr ganzes Wesen Jesus in diesem Moment nicht richtig glauben konnte und auch irgendwie nicht wollte. Und oftmals sind auch unsere Herzen verhärtet, wenn wir keine Veränderung wollen, wenn wir nicht zu Jesus kommen wollen, wenn wir diesen Glauben nicht wollen, wenn wir diesen echten Glauben nicht wollen, der Veränderung schenkt, wenn wir keine Spiele mehr spielen wollen. Vielleicht haben manche von euch diesen lebensverändernden Glauben auch noch nie erfahren und das Herz ist gänzlich verhärtet. Für alle die, die diesen Glauben wollen, die diesen lebensverändernden Glauben wollen oder mehr wollen, diesen Glauben, der sie mit Gott versöhnt, für die habe ich eine gute Nachricht. Gott ist wie Jesus. Gott ist wie Jesus. Der Gott Israels, Jahwe, der große Ich Bin, der zu Mose sagt, ich bin, der ich bin, der kommt in Jesus Christus zu uns Menschen. Das ist es, was die Jünger in dieser Nacht in diesem Boot erfahren. Für alle, die sich diesen Glauben wünschen, bleibt nichts anderes, als sich an die Versprechungen zu klammern, die Jahwe, die Ich Bin, die der Gott Israels gegeben hat. Wir haben es heute in der ersten Schriftlesung gelesen. Gott hat durch den Propheten Hesekiel verheißen, dass er seinem Volk ein neues Herz geben will. Kein verhärtetes Herz, kein versteinertes Herz, ein fleischernes Herz. Ein Herz, das Veränderung zulässt. Ein Herz, das für den Glauben bereit ist. Das Herz, das Gott uns verspricht. Wo bekommen wir dieses Herz? Wo finden wir es? Wir bekommen dieses Herz dort, wo der große Ich Bin, wo der Gott Israels, wo Jahwe sich selbst geopfert hat, um dieses Versprechen einzulösen. Wir bekommen dieses Herz am Fuße des Kreuzes Christi. Deshalb lasst uns dorthin fliehen und erkennen, dass Gott ist wie Jesus, dass er ein unendlich liebender Gott ist, der uns schon liebte, als wir noch Sünder waren. An diesem Kreuz hat Gott in menschlicher Gestalt, hat der Ich Bin, hat Jesus Christus die Strafe getragen, die uns Menschen eigentlich hätte treffen müssen. Auf alle Versprechen Gottes, auch das Versprechen, dass wir ein fleischernes Herz bekommen, auf all diese Versprechen finden wir in Christus das Ja. Das Ja finden wir am Kreuz Christi. Wer dieses fleischerne Herz will, wer diesen Glauben will, der verändert, der fliehe zum Kreuz. Wer zu Jesus gehören will, wer echten Glauben will, der fliehe zum Kreuz. Denn nur dort treffen wir die Gnade Gottes an. Nur dort erkennen wir den gekreuzigten Gott. Es ist Gottes Werk allein. Am Ende ist es der Glaube an Christus, der den Unterschied macht zwischen der Menge, die Christus nur zum König machen will, die nur sein Brot will, und den Jüngern, die bekennen werden, dass Christus der Heilige Gottes ist. Es ist der Glaube an Christus, der den Unterschied macht, ob wir Christus erkennen und ob er unser Erlöser ist oder ob unser Christsein nur ein Spiel ist. Aber der Glaube ist kein Spiel. Wir glauben an den, der die Welt geschaffen hat, der uns am Kreuz souverän gerettet hat. Wir glauben an den, der in dieser Nacht zu den Jüngern an diesem Boot gekommen ist, um sie zu erretten. Und wir glauben an den, der uns selbst errettet. Wir glauben an Christus. Amen.